SWR 2 Wissen.
Dieses hier ist die Überwachungstechnik des ganzen Gefangenentraktes.
Führung einer Schulklasse durch die Zellen und Vernehmerräume des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses der Staatssicherheit der DDR in Berlin-Hohenschönhausen. Lange Gänge mit Zellentüren, durch deren Spione die Wärter alle 15 Minuten spähten. Pritschen, die tagsüber hochgebockt wurden, damit der Gefangene sich nicht hinlegen konnte. Die Gründe für die Inhaftierung wurden den Insassen nicht mitgeteilt. Klärung eines Sachverhaltes, hieß es, wenn Menschen in den frühen Morgenstunden abgeholt oder von der Straße weggefangen wurden. Ohne jede Rechtsstaatlichkeit. Die Stasi nutzt meist psychologische Foltermethoden, sogenannte weiße Folter, bei der keine sichtbaren körperlichen Schäden zurückbleiben, die Psyche der Opfer jedoch umso schlimmer geschädigt oder gar zerstört wird. Isolationshaft, Schlafentzug, entwürdigende und entmündigende Behandlung. Friedemann Körner, der die Schulklassen führt, war selber 8 Monate Häftling in Hohenschönhausen und diesen furchtbaren Foltermethoden ausgesetzt.
Gehen wir weiter.
Ganz kurze Sache noch, Sie waren die ganze Zeit zu zweit?
Ah ja, das ist eine gute Frage, dann kann ich... Ich war lang alleine. Und dann wurde ich auf eine Zweimannzelle geschlossen. Ich kriegte einen anderen Gefangenen drauf. Und wir haben uns sehr vertraulich auch unterhalten. Und eines Tages fragt mein Vernehmer mich nach gewissen Dingen, die ich nur mit ihm besprochen habe. Und was war er? Ein Zelleninformant. Also der hat mich ausgehorcht und somit hat er mich verraten.
Doch viele der Schüler sind nicht ausreichend auf die DDR-Geschichte vorbereitet und können die Geschehnisse in der ehemaligen Haftanstalt Hohenschönhausen nicht einordnen.
Schulklassen sollten doch vorbereitet sein, wenn sie hierher kommen, über die DDR-Geschichte. Sehr viele wissen nicht mal über die Jugendorganisation Pioniere FDJ Bescheid. Also die DDR-Geschichte ist zum größten Teil schlecht vermittelt oder gar nicht. Manche Lehrer haben sich sogar schon beschwert, dass ich während der Führung frage, was war denn am 13. August 1961? Mal gucken die mich an. Da sage ich, was war denn am 9. November 1989? Ach, da fiel die Mauer. Ja, und sage, was am 13. August 1961? Der Mauerbau. Aha, also. Und dann beschwerten sich mal Lehrer und sagten, sie bringen meine Schüler in zwiespältige Situationen, also sie machen sie unsicher.
Geschichtsunterricht in der Krise? Eine Sendung von Gabi Schlag und Benno Wenz. Wie es um das Geschichtswissen deutscher Schüler in Bezug auf die DDR steht, wurde 2012 zum ersten Mal auch statistisch nachgewiesen, als Klaus Schröder von der FU Berlin die Studie Zeitgeschichtliche Kenntnisse und Urteile von Jugendlichen veröffentlichte.
Das Ergebnis war katastrophal. Die Schüler wussten sehr wenig über die DDR und sie hatten kaum eine Bewertung. Und was genauso erschreckend für uns war, die alte Bundesrepublik konnten die Schüler auch nicht einordnen. Gab es da demokratische Wahlen oder nicht? Fast jeder zweite Schüler sagte, weiß ich nicht, ob es da demokratische Wahlen gibt oder ob das eine Demokratie war.
Um den Geschichtsunterricht an deutschen Schulen ist das schlimm bestellt. Geschichte gilt nicht als Hauptfach. Anders als Deutsch, Fremdsprachen und die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Seit in der PISA-Studie 2001 klar wurde, dass Deutschland doch nicht so gescheit ist wie erwartet, wurde der Lehrplan verändert. Deutsch, Mathe und Naturwissenschaften wurden zu wichtigen Fächern erklärt, denen mehr Unterrichtszeit eingeräumt werden sollte. Im Gegenzug mussten andere Fächer Stunden abgeben. Es entstand eine Art Zweiklassengesellschaft in der Schule. Die Teilung in wichtige und unwichtige Fächer, wie der Verband der Geschichtslehrer beklagte. In welchem Maße Geschichte gelehrt wird, unterscheidet sich von Schultyp zu Schultyp und von Bundesland zu Bundesland. Der Befund ist insgesamt beklagenswert. In Nordrhein-Westfalen wurde mit Einführung des 8-jährigen Gymnasiums ein ganzes Jahr Geschichtsunterricht gestrichen. Viele Schulen mussten sich entscheiden, welches der 3 Themen sie streichen: die Französische Revolution, Hitlers Außenpolitik oder den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Wer in Mecklenburg-Vorpommern die Schule mit dem Mittelstufenabschluss nach der 10. Klasse verlässt, hat noch nie etwas über die DDR gehört. denn die kommt im Stundenplan bis dahin nicht vor. Im Saarland kann man in der Sekundarstufe 2 den Geschichtsunterricht einfach ganz abwählen. In der Sekundarstufe 1 wird in fast allen Bundesländern nur eine Stunde Geschichte wöchentlich unterrichtet. Dass das zu wenig ist, darüber sind sich die Experten einig. So auch Christoph Hamann vom Landesinstitut für Bildung und Medien Berlin-Brandenburg, Mitautor des neuen Rahmenplans Geschichte in Berlin und Brandenburg, der ab September 2017 in Kraft tritt.
Natürlich bin ich der Auffassung, dass die Ausstattung des Geschichtsunterrichts mit Unterrichtsstunden derzeit unzureichend ist und dass hier natürlich aufgestockt werden muss. Ein einstündiger Geschichtsunterricht ist eine Alibi-Veranstaltung, die man sich eigentlich schenken kann. Und das ist in der Tat ein besorgniserregender Zustand. Ein einstündiger Geschichtsunterricht in einem Schulhalbjahr bedeutet 15 Zeitstunden. Das sind nicht einmal 2 Arbeitstage.
Zu wenig Zeit, um die wichtigsten historischen Ereignisse zu behandeln, geschweige denn den Blick über den eigenen Tellerrand, die eigene Nationalgeschichte zu richten. Von einer globalhistorischen Perspektive gar nicht zu reden. Man benötigt Zeit, um komplexe historische Zusammenhänge zu begreifen und zu hinterfragen, meint Geschichtslehrer Robert Rau. Er unterrichtet im Barnim-Gymnasium in Berlin und hat 2013 den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Seine Schüler hatten ihn, ohne sein Wissen, als besten Berliner Lehrer vorgeschlagen.
Wir haben zum Teil an den integrierten Sekundarschulen in Berlin nur noch ein Stundenfach pro Woche. Da ist vernünftiger Geschichtsunterricht nicht mehr zu leisten. Das zweite Problem ist, dass Geschichte mit Politik und Geografie zusammengelegt wird zu einem Gemeinschaftsfach. Und der dritte Grund besteht darin, dass aufgrund des Bildungsföderalismus und weil Geschichte kein Hauptfach ist, sie die Möglichkeit haben, von Bundesland zu Bundesland, von Schulform zu Schulform zu entscheiden, wie sie Geschichte lernen. Insofern steht eine gewisse Beliebigkeit.
Verheerend ist die Situation an Gesamtschulen da, wo Geschichte in der Sekundarstufe 1 nicht mehr als eigenes Fach, sondern im Verbund mit Geografie und Sozialwissenschaften als Gesellschaftskunde unterrichtet wird.
Ich beobachte seit Jahren eine quantitative und qualitative Entwertung des Faches, was vor allem daran liegt, dass der Geschichtsunterricht immer mehr an Stunden verliert, dass er fusioniert wird mit anderen Fächern, also Geografie und Politik, und dass die Lehrplanreformen dazu führen, dass Schülern das historische Grundwissen fehlt.
Auch unterrichten oftmals fachfremde Lehrer Geschichte, ohne das Fach jemals studiert zu haben. Geschichte wird also im neuen Hybridfach gar nicht mehr in allen Fällen von einem Geschichtslehrer unterrichtet. Dasselbe gilt umgekehrt für Geografie und Sozialkunde. Ulrich Bongertmann ist Vorsitzender des Verbandes der Geschichtslehrer, der in der letzten Zeit des Öfteren in den Medien auf die Missstände beim Fach Geschichte hingewiesen hat.
Also wenn Sie zum Beispiel als Erdkundelehrer plötzlich über den Holocaust unterrichten, ohne dass Sie das jemals wirklich studiert haben, dann kann das zu schnellen Fehleinschätzungen führen, wenn nicht sogar zu falschen Aussagen. Oder was wir häufiger beobachten, dass Lehrer, die sich unwohl fühlen in einem Fach, dann nur das unterrichten, wo sie sich einigermaßen sicher sind. Und dann meiden sie alle schwierigen Themen.
Professor Thomas Sandkühler lehrt Geschichtsdidaktik an der Humboldt-Universität Berlin und ist Vorsitzender der Konferenz für Geschichtsdidaktik.
Ich glaube, dass man davon sprechen kann, dass der Geschichtsunterricht in keinem allzu guten Zustand ist. Wobei ich aber nicht den Geschichtsunterricht als praktischen Geschichtsunterricht meine, sondern den Geschichtsunterricht als Institution des Bildungswesens, des öffentlichen Schulwesens, weil der Geschichtsunterricht an Stellenwert verloren hat in den Stundentafeln und zum Teil zusammengelegt worden ist mit anderen Fächern wie Sozialkunde und Geografie. Man muss es allerdings sehr im Auge behalten, weil tatsächlich die Tendenz unübersehbar ist, den Geschichtsunterricht sukzessive zurückzufahren und in bestimmten Schultypen schlechterdings abzuschaffen.
Diese Reduzierung des Geschichtsunterrichts hat Konsequenzen. Sie führt zu Unwissenheit. In seiner vielbeachteten Studie befragte Professor Klaus Schröder 2012 tausende Schüler nach ihrem Wissen über die DDR.
Und wir haben dann festgestellt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Kenntnissen, also Wissensstand, und Urteil gibt. Das heißt, wer mehr über die DDR wusste im Detail, der hat sie kritischer beurteilt, konnte sie auch als Diktatur einordnen. Wer wenig wusste, der wusste auch nicht, war das eine Demokratie, eine Diktatur oder was überhaupt.
Befragt wurden knapp 5000 Schüler der Klassenstufen 9 9 und 10 in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Außerdem basiert die Studie auf zusätzlichen Befragungen von mehr als 2000 Schülern, die Gedenkstätten besucht hatten.
Die Schüler kennen wohl eher die Grenze zwischen Mexiko und den USA als die im geteilten Deutschland. Also viele Dinge sind nicht bekannt, werden nicht vermittelt. Und oft ist es auch so, dass das Schuljahr zu Ende ist, wenn es an das geteilte und wiedervereinigte Deutschland geht.
Diese eklatante Unwissenheit betrifft jedoch nicht nur die Kenntnis über die DDR und nicht nur das historische Grundwissen, sondern den Schülern fehlen auch die Zusammenhänge. Was die Französische Revolution mit Demokratie zu tun hat, die Weimarer Republik mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs oder die RAF mit dem Vietnamkrieg, liegt für viele Schüler im Dunkeln. Ulrich Bongertmann.
Insgesamt herrscht der Eindruck vor, dass die Defizite zugenommen haben und dass überhaupt das Merkwissen abgenommen hat.
Die Studie der Freien Universität: Der Status quo der universitären Lehre bei der Holocaust-Ausbildung in Deutschland, von Vera Kahle und Verena Nägel unter der wissenschaftlichen Beratung von Johannes Tuchel, zeigt, dass auch die Ausbildung von Geschichtslehrern zu wünschen übrig lässt. Die Studie wollte herausfinden, was Studierende im Rahmen ihres Studiums über den Holocaust und seine Nachwirkungen erfahren, wie viele Lehrveranstaltungen es gibt, was der Inhalt dieser Lehrveranstaltungen ist und wie es um die institutionelle Verankerung des Themas an deutschen Universitäten bestellt ist. Verena Nägel, eine der Autorinnen.
Die Ergebnisse sind ernüchternd. Im Untersuchungszeitraum wurden insgesamt 468 Lehrveranstaltungen über den Holocaust angeboten. Das heißt, dass an jeder der 79 Hochschulen durchschnittlich 1,5 Veranstaltungen über das Thema pro Semester stattgefunden haben. Eine unserer zentralen Schlussfolgerungen ist, dass es einen großen Nachholbedarf im Bereich der Lehrerinnenausbildung gibt. Wir fragen uns, wie sollen denn zukünftige Lehrerinnen der Herausforderung gewachsen sein, den Holocaust zeitgemäß zu vermitteln, wenn sie nie eine Überblicksveranstaltung zu dem Thema besucht haben?
Neben der Diskussion um Reduzierung und Verwässerung des Geschichtsunterrichts bestimmt ein Streit über die sogenannte Kompetenzorientierung seit einigen Jahren die fachdidaktischen Debatten. Die Grundidee ist, dass nicht mehr die Inhalte der Schulbildung im Vordergrund stehen, sondern Kompetenzen, nämlich das, was alle Kinder und Jugendlichen am Ende ihrer schulischen Laufbahn wissen und können sollen, wie es in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz heißt. Auch als Reaktion auf den PISA-Schock soll der Erfolg von Bildung nicht mehr daran gemessen werden, welches Wissen ein Schüler sich angeeignet hat, sondern welche Kompetenzen er erworben hat, mit dem Wissen umzugehen. Um welche konkreten Wissensinhalte es sich dabei handelt, wird als zweitrangig angesehen. Auf das Fach Geschichte angewandt bedeutet das, Kompetenzen wie beispielsweise deuten, analysieren und sich orientieren werden für wichtiger erachtet als Inhalte. In der Frage, wie diese Kompetenzen am besten zu vermitteln sind, streiten die Experten, ob Geschichte in Längsschnitten oder chronologisch vermittelt werden sollte. Martin Lücke, Professor für Geschichtsdidaktik an der FU Berlin, ist eindeutig ein Verfechter des Unterrichts in thematischen Bündelungen, sogenannten Längsschnitten.
Bei Längsschnitten geht es darum, dass wir anfangen zu überlegen, welchen historischen Orientierungsbedarf haben Schülerinnen und Schüler mit Geschichte in ihrer Gegenwart. Dazu müsste man zunächst erstmal analysieren, wie sieht die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern aus, welche besonderen virulenten Probleme oder Herausforderungen gibt es. Und von diesen lebensweltlichen Ankerpunkten guckt man dann, wie haben sich bestimmte Phänomene durch die Geschichte hindurch entwickelt, anhand unterschiedlicher Stationen, die man dann als Flöcke in unterschiedliche historische Epochen schlägt.
Christoph Hamann vom Landesinstitut für Bildung und Medien Berlin-Brandenburg ist ebenfalls der Ansicht, dass der staubige Weg der Chronologie bei den jungen Leuten einfach nicht mehr ankommt. Stattdessen soll von der Lebenswirklichkeit der Schüler ausgegangen werden, sollen vorrangig Themen behandelt werden, von denen man annehmen kann, dass sie die Schüler interessieren, weil sie davon in irgendeiner Weise betroffen sind.
Ein Geschichtsunterricht, der so konzipiert ist, trägt zur rationalen Urteilsbildung bei, der Schülerinnen und Schüler im besten Falle, und er trägt natürlich auch zur Identitätsbildung bei. Also jeder Schüler muss sich fragen, wie positioniere ich mich zu diesem Problem, welche Argumente gibt es und welche Gegenargumente gibt es. Und da liegt eine große Stärke des Geschichtsunterrichts, genau aufzuzeigen, welche Modelle, welche Umgangsweisen gab es schon einmal und die im Unterricht genau zu prüfen.
Aber wie sollen die Schüler dieses im Längsschnittverfahren erworbene Wissen einordnen, wenn ihnen jedes historische Basiswissen fehlt? Wenn man nicht chronologisch vorgeht, wie sollen die Schüler etwas über historische Entwicklungen lernen? Geht so nicht jede Vorstellung eines zeitlichen Nacheinander verloren? Geschichtslehrer Robert Rau vom Barnim-Gymnasium.
Längsschnitt bedeutet ja, dass man sich ein Problem heraussucht, epochenübergreifend untersucht. Und man kann die Frau zum Beispiel im Mittelalter nicht ansatzweise adäquat beurteilen, wenn sie nicht den historischen Kontext vermitteln. Sie brauchen zunächst ein historisches Grundwissen und können dann darauf weitere Untersuchungsverfahren ansetzen. Längsschnitte sind keine Methode, sondern es sind Untersuchungsverfahren. Dazu gehört die Chronologie, das ist dem gleichgestellt, der historische Querschnitt, die Fallanalyse und der historische Vergleich. Und es ist sinnvoll, all diese Verfahren im Geschichtsunterricht auch anzuwenden. Aber in Kombination, nicht ausschließlich.
Berlin und Brandenburg wollten sich ab 2017 bis zur 8. Klasse vom Ordnungsprinzip der Chronologie sogar ganz verabschieden. Das hat Robert Rau mit einer Online-Petition verhindert, die sofort sehr viele Unterstützer fand. Seine Befürchtung ist:
Letztendlich verabschieden wir uns von der Geschichte. Also Geschichte wird Geschichte, weil eben dieses Fundament fehlt. Ich bin jetzt nicht ein ausgesprochener Verfechter der Chronologie, die hat ja auch Nachteile, aber sie können ein historisches Phänomen nicht ohne historisches Basiswissen erklären, analysieren und beurteilen. Und das geht verloren.
Auch der Vorsitzende des Historikerverbandes, Thomas Sandkühler, plädiert für einen Kompromiss.
Man kann sinnvolle Kombinationen machen, das würde ich schon sagen. Was ich nicht gut finde, ist eine Monokultur des Längsschnitts. Ich finde aber auch eine Monokultur des chronologisch-genetischen Prinzips nicht gut, weil mit jeder Art und Weise den Stoff zu strukturieren, den Schülern transparent gemacht werden kann, dass Geschichte unter verschiedenen methodischen Kriterien oder Prinzipien sich unterschiedlich ausnimmt. Und die Kompetenzorientierung hängt nicht am Längsschnittprinzip, die hängt auch nicht am Querschnitt oder an dem chronologisch-genetischen Prinzip, sondern Kompetenzentwicklung ist ein übergreifendes Prinzip für alle Formen der unterrichtlichen Strukturierung.
Genau eine solche Kombination konnten Robert Rau und seine Unterstützer durchsetzen. Nunmehr wird an Berliner und Brandenburger Schulen weiterhin sowohl chronologisch als auch nach Längsschnitten unterrichtet. Denn ohne Basis ist keine Untersuchung spezieller Phänomene möglich. Am besten sollten die Schüler in chronologischer Abfolge die einzelnen Epochen kennenlernen und sich dann mit Hilfe einer Fragestellung aus der Gegenwart bestimmten Aspekten nähern. So können auch Bezüge zur Lebenswelt der Jugendlichen hergestellt werden.
Und wir sind viel weniger als die waren. Die haben wahrscheinlich richtig zusammengequetscht in einer Klasse.
Genau, also die waren auf jeden Fall sehr eng in einer Klasse.
Dass es möglich ist, mehr Zeit für das Fach Geschichte zu verwenden, zeigt der Geschichtsunterricht in der Löcknitz-Grundschule in Berlin-Schöneberg. Die Schule steht auf dem Fundament einer Synagoge und fühlt sich der Vergangenheit verpflichtet. Deshalb wird hier schon in der 6. Klasse der Nationalsozialismus durchgenommen. In Berlin und Brandenburg umfasst die Grundschule 6 Jahre. Im Schulprofil erscheint Geschichte neben Fremdsprachen und Musik an erster Stelle. Die Schüler halten alte Briefkuverts, ein verrostetes Türschild, vergilbte Fotos und Straßenkarten mit altdeutscher Schrift in den Händen und diskutieren aufgeregt.
Türschild, also ein Namensschild von der Klingel.
Die Gegenstände stammen aus dem Nachlass des Vaters einer Zeitzeugin.
Ich möchte euch Karen Franklin vorstellen. Frau Dr. Karen Franklin ist die Direktorin des Museums für jüdische Geschichte in New York und bringt Erinnerungsstücke ihrer Eltern mit in die Schule, damit ihr euch erinnern könnt, was damals geschah. Sie hat den Brief ihres Vaters mitgebracht, Walter, der 8 Jahre alt war, als er mit seinen Eltern nach Amerika, ja, man kann sagen, er ist zwar ausgewandert, aber schon eigentlich vor den Nationalsozialisten geflohen ist.
Frau Franklin hat die Klasse letztes Jahr schon einmal besucht, hat ihnen von ihrem Vater erzählt und ihnen Gegenstände aus dem Nachlass ihres Vaters mitgebracht. Sie sollen dabei helfen, etwas über das Schicksal ihres Vaters im nationalsozialistischen Berlin herauszufinden.
Thank you. your teachers and to you also for your kind welcome. And I look forward to your questions.
Bei ihrem aktuellen Besuch hat Frau Franklin noch etwas mitgebracht. Ein Klassenfoto ihres Vaters. Gemeinsam mit ihrem Geschichtslehrer werden die Kinder auf eine spannende Spurensuche gehen. Direktorin der Schule, Sabine Staron.
Wir planen jetzt ein neues Projekt. Und zwar wurde uns von der Frau Franklin ein Klassenfoto des Vaters überreicht. Und dort ist eine Schulklasse zu sehen, die vor einer Pergola steht. Die Frau Franklin weiß nicht, auf welche Schule ihr Vater in Berlin gegangen ist. Und wir werden jetzt versuchen, für die Frau Franklin herauszufinden, welche Schule in Berlin ihr Vater besuchte.
Die Schüler sind begeistert. Forschen, in die Vergangenheit reisen, das ist aufregend.
So was wie die Klasse mit dem rausfinden, wo die gewohnt hat, weil immer nur aus Blättern, da lernt man zwar auch was, aber nicht so viel, wie wenn man es selbst macht und tut.
Ich finde auch, wenn man es selber macht, ist es viel spannender und aufregender, als wenn man halt nur die ganze Zeit sich Dokumentation anschaut oder sowas. Es ist besser, wenn man es selber auch erlebt.
Die Löcknitz-Schule ist in dieser Hinsicht sehr einfallsreich. So haben die Schüler nachempfunden, wie es sein muss, wenn man deportiert wird und nur einen ganz kleinen Koffer mitnehmen darf, in den man sein gesamtes Hab und Gut verpacken muss. Und dann sind die Schüler samt Lehrer zu Fuß zum S-Bahnhof Grunewald gelaufen, zum Gleis 17, von wo die jüdischen Mitbürger damals unter dem nationalsozialistischen Regime abtransportiert wurden.
Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder sich mit der Geschichte beschäftigen. Denn es gibt ja diesen alten Satz, wer sich nicht mit seiner Geschichte beschäftigt, muss die Geschichte ein zweites Mal erleben. Und wir hoffen einfach, dass wir die Kinder gut auf die Zukunft vorbereiten, dass sie eine eigene Meinung entwickeln und dass sie Taten reflektieren können.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt. Wenn ich mir jetzt die desolate innere und äußere Lage der Bundeshauptstadt Berlin vor Augen führe, dann meine ich, eigentlich dürfte nicht Berlin, eigentlich müsste Dresden die deutsche Hauptstadt sein.
Björn Höcke, Geschichtslehrer und Vorsitzender der thüringischen AfD in seiner umstrittenen Rede in Dresden. Er nennt das Holocaust-Mahnmal in Berlins Mitte Denkmal der Schande und fordert eine erinnerungspolitische Wende in Deutschland, einen Schlussstrich in der Erinnerung an die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig der Geschichtsunterricht gerade heute ist. Der Geschichtsdidaktiker Professor Thomas Sandköhler.
Geschichtsunterricht kann aber die Schüler in die Lage versetzen, sich selbst zu orientieren. Und dazu würde zum Beispiel für mich gehören, dass sie sich sehr genau darüber informieren, welche Formen der Argumentation der politischen Sprache derzeit im populistischen Lager wieder aufgewärmt werden, um es mal so etwas salopp auszudrücken, und jetzt auch zunehmend in den Sprachhaushalt der Bundesrepublik eingehen, allein dadurch, dass sie immer wieder aufs Neue zitiert werden in den sozialen Medien etc. pp.
Zumal in den Zeiten von Populismus, in denen ein nationalistischer Rechtsruck durch die Gesellschaft geht, Europa sich entsolidarisiert, in Zeiten der Flüchtlingsströme und der Brutalität des religiösen Terrorismus ein neues Interesse an historischen Zusammenhängen bei den Schülern erwacht zu sein scheint. Geschichtslehrer Robert Rau.
Ich beobachte vor allem seit Beginn der Flüchtlingskrise ein verstärktes Interesse an Geschichte. Woraus resultieren denn überhaupt solche Flüchtlingsbewegungen? Bei der US-Wahl ging es vor allem darum, wie funktioniert denn überhaupt das amerikanische Wahlsystem? Wie ist es denn möglich, dass Trump Präsident wird, obwohl Hillary Clinton die meisten Stimmen hat? Und ein solches Interesse, zum Beispiel an einem Wahlsystem oder an dem Phänomen der Migration, hatte ich in den letzten Jahren nicht. Das ist ein positiver Effekt, so schwierig wie die aktuelle Situation ist, für unseren Unterricht.
Geschichtslehrer Robert Rau fasst zusammen.
Ich halte den Geschichtsunterricht existenziell für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, weil nur mit dem Verständnis der Geschichte können wir die aktuellen Phänomene erklären.
Sachsen hat als erstes Bundesland darauf reagiert und hat den Geschichtsunterricht für die 10. Klassen zumindest wieder als Pflichtfach eingeführt. Der Staatssekretär des Kultusministeriums, Dr. Frank Pfeil.
Damit wollen wir eigentlich die Demokratiefähigkeit, insbesondere auch bis hin zu den 10. Klässlern in unseren Oberschulen, auf jeden Fall befördern. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir auch für die Schülerinnen und Schüler den Blick öffnen, dass sie wissen, wo kommen wir her. Nur dann, wenn sie wissen, wie das, was in der Vergangenheit gewesen ist, wie das einzuordnen ist, also wenn sie den Fakt an solches kennen, dann können sie für das Heute sagen, wie bewerte ich die Ereignisse oder auch bestimmte Reden. Und sie können natürlich vor allen Dingen, und das muss uns besonders wichtig sein, sie können dann natürlich auch ihre eigene Zukunft perspektivisch sich vorstellen und auch gestalten.
Diese verbindlichen Inhalte des Geschichtsunterrichts wird auch der neue Bildungsplan in Baden-Württemberg enthalten. Historische Inhalte werden auch wieder in chronologischer Abfolge vermittelt. Die Schüler sollen fähig gemacht werden, zeitliche Zusammenhänge zu erkennen. Sie sollen verstehen, dass politische Entscheidungen oft von verschiedenen Seiten betrachtet werden müssen und langfristige Folgen dieser Entscheidungen oft in der Gegenwart noch nicht abzusehen sind. Wie das allerdings mit weniger Unterrichtszeit gewährleistet werden soll, ist bisher nicht geklärt. Löcknitz Grundschule. Nachbereitung des Besuches der Zeitzeugin im Geschichtsunterricht. Yoshi, Karl, Helene, Frieda, Jaron, Joey, Alma, Thomas und Zeynep diskutieren eifrig mit.
Also ich finde, dass es sehr viel gebracht hat, weil dass wir auch wissen, wie es früher den Leuten ging und dass die auch ihre Familien verloren haben und sie halt auch noch am Ende suchen mussten, um sie wiederzusehen oder wissen, wo sie gewohnt haben und so weiter.
Also ich finde, es hat sehr viel gebracht, weil man hört auch mal konkrete Beispiele und nicht nur immer so das Allgemeine. Und ich finde es auch, ja, dass man so das mitkriegt, das finde ich auch schön, dass wir das haben.
Ich war schockiert, dass man richtig flüchten musste, dass man nicht mehr in der Stadt bleiben darf, wo man geboren wurde. Und dass man dann halt alles, was man hatte, wegwerfen musste und einfach flüchten musste.
Wir hatten ja jetzt auch Gegenstände aus der alten Zeit und das haben wir nicht sehr häufig im normalen Geschichtsunterricht.
Es kommen nicht alle Tage Zeitzeugen, um uns von ihrem Leben zu berichten. Also das ist schon was Besonderes.
Für die Schüler der Löcknitz-Schule in Berlin endet eine ganz besondere Geschichtsstunde. Sie haben mit der Zeitzeugin erfahren, wie sich politische Entscheidungen ganz konkret auswirken, wie sie das Leben eines Menschen prägen und verändern können, und dass es durchaus auch Alternativen gegeben hätte in den dunklen Jahren des Nationalsozialismus in Deutschland. Das ist ein Wissen, das es gerade heute braucht, wie der Geschichtsdidaktiker Professor Sandkühler noch einmal betont.
Ich würde aber auch meinen, dass die Historikerzunft, aber auch die Bildungspolitiker der Frage des Geschichtsunterrichts eine größere Aufmerksamkeit zuwenden müssten.
Der Geschichtsunterricht hilft den Schülern, sich in einer globalisierten Welt mit einer komplizierten Vergangenheit zurechtzufinden, Gefahren zu erkennen und sie zu vermeiden. Der Geschichtsunterricht braucht mehr Zeit.